ich würde vorschlagen, wir gucken sozusagen auf die verschiedenen Elemente, die allein schon in diesem Titel stecken, jetzt nach und nach im Gespräch. Vielleicht allerdings fangen wir zuallererst mit dem an, was vielleicht für gar nicht wenige Leute in der Bevölkerung und erst recht auf Staatsseite so eine Art Provokation darstellen könnte. Das ist die Frage nach der PKK, die da drin steckt. Ich würde gerne mit dir einsteigen in das Gespräch, darauf zu gucken, welche Rolle spielt denn diese PKK 25 Jahre nach dem Verbot eigentlich noch?
Ja, es gibt ja sozusagen einen starken Diskurs hier in den Medien, der auch staatlich gefördert wird, in dem die PKK als Terrororganisation dargestellt wird, die militante Aktionen organisiert, die Krieg führt, die Anschläge macht, die sozusagen für Tod und Mord zur Verantwortung gezogen werden soll. Und ich denke, es ist ganz wichtig, gerade auch für so Demokratinnen und Demokraten in diesem Land, dass sie ein eigenes Bild entwickeln. Also sich fragen, was ist die Geschichte der PKK, unter welchen Bedingungen ist die entstanden? Die Geschichte geht ja 40, 50 Jahre zurück. Aber auch, welche Rolle hat diese Organisation hier in Deutschland gespielt? Und ich glaube, wenn man sich das anguckt, dann sieht man ganz gut, dass eben die PKK Folge der Unterdrückung von einer ethnischen Gruppe im Mittleren Osten ist, und zwar der Kurdinnen und Kurden. Und dass erst diese Unterdrückung, die wirtschaftliche, soziale, kulturelle Unterdrückung, die Grundlage dafür geschaffen hat und heute auch noch schafft, dass diese Organisation halt besteht und sich immer weiterentwickelt und immer mehr an Stärke gewinnt, so im Mittleren Osten. Und im Zuge dieses Konfliktes, in dem das NATO-Land Türkei ja sehr stark auf Krieg gesetzt hat mit Unterstützung der NATO und insbesondere der deutschen Bundesregierung, sind halt Millionen von Menschen in die Flucht getrieben worden, unter anderem auch hier nach Europa, nach Deutschland. Und diese Menschen, die aus politischen, kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen Gründen vertrieben wurden, haben sich auch hier in Europa wieder organisiert und haben das als Sympathisanten eben dieser Bewegung getan und tun das auch heute noch. Und in dem Sinne denke ich, dass diese Menschen, die sich hier organisieren, als Sympathisanten der Ideologie und des Widerstandes, den diese Bewegung im Mittleren Osten führt, tun das, um ihre eigenen Interessen auch hier in Europa selber zu vertreten. Und das läuft eben nicht darauf hinaus, dass man das auf irgendwelche Autobahnbesetzungen oder gewalttätige Demonstrationen reduzieren kann, sondern es geht darum, soziale Belange selber zu organisieren, kulturelle Belange selber zu organisieren, politische, wirtschaftliche, diplomatische Belange hier in Europa auch selber zu organisieren, um auf die Situation in Kurdistan aufmerksam zu machen, aber gleichzeitig zu sagen, wir fordern Demokratie auf der ganzen Welt. Da, wo wir sind, als Kurdinnen und Kurden, setzen wir uns für demokratische Werte ein. Diese Rolle, denke ich, spielen die Sympathisantinnen und Sympathisanten der PKK auf der ganzen Welt.
Bevor wir gleich drauf gucken, warum die PKK in manchen Gegenden und Staaten verboten ist oder kriminalisiert wird und in anderen wieder nicht. Vielleicht noch ganz kurz, oder nicht ganz kurz, sondern vielleicht, weil du das eben auch gerade so stark gemacht hast, dieses heute, ne, die Bedeutung der PKK heute in einer Situation dieser Semi-Legalität, je nachdem, wo man sich befindet, in der Türkei, in Deutschland, in den USA, ist sie als terroristische Organisation schlicht verboten, in anderen Gegenden nicht. Welche Bedeutung und welche Entwicklung hat die PKK in dieser Zeit des Verbotenseins durchgemacht?
Ja. Also gerade in Deutschland hat das PKK-Verbot ja sogar fast eine längere Geschichte als diese 25 Jahre, wegen dem wir jetzt auch auf die Straße gehen. Im Endeffekt muss man sagen, dass Anfang der 80er Jahre haben Kurdinnen und Kurden angefangen, sich hier in Deutschland auch zu organisieren, erste Vereine zu gründen in Köln und in anderen Städten. Und 1988 begann eigentlich dann eine massive Repressionswelle mit den Düsseldorfer Verfahren, wo, ich glaube, 20 Aktivistinnen und Aktivisten kurdische festgenommen wurden und wurde versucht, die zu verurteilen. Was nicht gelungen ist, die sind nach ungefähr 5 Jahren Untersuchungshaft freigelassen worden. Und 1993 folgte dann halt dieses PKK-Verbot, also das Betätigungsverbot hier in Deutschland. Und seither, ich meine, das stellt auch der Verfassungsschutz fest, ist der Sympathisantenkreis der PKK hier in Deutschland eigentlich stetig gewachsen. Also dieses PKK-Verbot hat definitiv nicht das erreicht, was es erreichen sollte. Und ich denke gerade auch durch die Selbstorganisierung der Kurdinnen und Kurden, aber auch anderer demokratischer Menschen, sind ja nicht nur Kurdinnen und Kurden, die mit der PKK sympathisieren. Durch die Selbstverwaltung dieser Menschen hier in Europa, aber auch durch die Öffentlichkeitsarbeit im Zuge des Widerstandes von Kobane und jetzt auch von Afrin hat man halt mittlerweile hier in Deutschland Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen von Menschen, eben nicht nur Kurden und Kurden, die ein Interesse für den Kampf der PKK im Mittleren Osten zeigen, die sich auch identifizieren mit der Ideologie, den theoretischen Rahmenbedingungen des demokratischen Konföderalismus, das Abdullah Öcalan vorschlägt. Und deswegen kann man sagen, dass, denke ich, die PKK seit dem Verbot hier, dem Betätigungsverbot, eigentlich stetig an Sympathien und Interesse gewonnen hat. Und genau.
Wobei das vermutlich vor allen Dingen in linken Kreisen der Fall ist, als auch linke Organisation, wenn man das jetzt mal so platt sagen möchte, ist das naheliegend. Bei Konservativen wird das nicht so der Fall sein. Die Frage, die da dran steckt, und du hast es gerade gesagt, ne, es gibt so eine Einschätzung durch die Sicherheitsdienste und der Verfassungsschutz zum Beispiel wird auf der, man kann ja mal schön das allgemein zugängliche Lexikon, das allwissende Wikipedia befragen, ne? Selbst mit dem kritischen Blick darauf ist es ja etwas, wo man möglichst viele Informationen finden kann. Und zur PKK steht da gleich im Einleitungstext, dass der deutsche Verfassungsschutz sie als größte ausländerextremistische Organisation in Deutschland wertet. Dabei versuche sie ihr aggressives Vorgehen im Nahen Osten durch ein friedfertiges Auftreten in Europa zu verdecken. Dennoch komme es zu gewalttätigen Ausschreitungen durch ihre Anhänger. Worauf fußt denn diese Beschreibung bzw. Erkenntnis des Verfassungsschutzes deiner Ansicht nach?
Ja, also vielleicht auch nochmal zu dem Punkt davor, was du gerade auch angesprochen hast. Ich denke schon, dass die Sympathie mittlerweile auch weit über so linke Kreise hinausgeht. Mhm. Das hat man sowohl während der Zeit des Genozids an den Jesiden und Jesiden in Schenga gesehen, als auch während der Kobane- und der Afrin-Phase. Also damals im Jahr 2014 hat ja die Taz getitelt, die PKK gehört zu Deutschland. Das heißt, da hat man, denke ich, auch so eine Stimmung in so liberaleren Kreisen hier ausgesprochen. Es waren Leute wie Volker Kauder, die darüber nachgedacht haben, der PKK Waffen zu liefern. Also dieser Diskurs ging schon weit über die klassischen linken Kreise hinaus. Und letztes Jahr bei G20 haben wir auch gesehen, dass Tausende von Menschen auf dieser Demo, die war ja sehr bunt am Samstag, diese Großdemo zum Abschluss, mit Flaggen in der Hand waren, die ganz klar in Verbindung, also ne, da wurden PKK-Flaggen in die Luft gehalten und man hat sich also solidarisiert mit diesem Kampf. Deswegen denke ich, geht es schon deutlich weiter über diese Kreise hinaus. Was jetzt die Einschätzung der Sicherheitsbehörden angeht, ich denke, das ist eine ganz klare Politik. Das ist der Versuch, diese Bewegung, diese Freiheitsbewegung, die ja für sehr, sehr viel steht, und zwar für eigentlich ein Projekt der Selbstverwaltung, ein Projekt der Basisdemokratie, wie wir es in Rojava, in der Demokratischen Föderation Nordsyrien auch sehen können, so eine Bewegung zu reduzieren. Und zwar zu reduzieren auf die Frage von Gewalt. Und da wird versucht, die PKK darauf zu reduzieren, dass sie mordet, dass sie Krieg führt, dass sie Zivilisten tötet im Mittleren Osten und hier in Europa auch noch andere illegale Aktivitäten durchführen würde. Und damit versucht man im Endeffekt, diesen total komplexen und vielfältigen Widerstand und Kampf, den die PKK führt im Mittleren Osten, ne, also wie ich vorher auch schon gesagt habe, der Aufbau eines Selbstverwaltungssystems, wo es um kulturelle Fragen geht, um soziale Fragen geht, um alternative Wirtschaftssysteme geht, um ein alternatives Zusammenleben geht, diesen ganzen Komplex zu reduzieren auf die Frage nach Gewalt. Und damit tut man, denke ich, dieser Bewegung und allen Menschen, die sich mit dieser Bewegung identifizieren, großes, großes Unrecht und schafft es auch gar nicht. Also man verhindert dadurch eigentlich auch, dass die Menschen hier in Deutschland verstehen, worum es im Mittleren Osten in diesem Konflikt eigentlich geht und welche Position die PKK da bezieht für Demokratie und Freiheit.
Ein Informationsdefizit, um das es euch auch geht, das aufzuheben, zumindest die erstmal Aufmerksamkeit herzustellen und dann vielleicht genau in diesen Diskurs darüber zu treten, inwiefern die Rolle der PKK im Nahen Osten eine ist, wie du sie gerade beschreibst. Ist in eurem Aufruf zur Demonstration eben die Rede davon, dass es sozusagen die PKK als Freiheitsbewegung nicht wahrgenommen wird und dass die sozusagen eingeordnet in gegen Nationalismus und Polizei gerichtet die Demonstrationen gleichermaßen funktioniert. Wo liegt die Brücke zwischen diesem PKK-Verbot und dem, ich sag jetzt mal, anwachsenden deutschen Nationalismus?
Ja, also ich denke, wir haben es spätestens seit der Wiedervereinigung hier in Deutschland mit einer Situation zu tun, dass sich die Bundesrepublik Deutschland wieder auf Weltpolitik vorbereitet. Also man will ein globaler Akteur sein, auf wirtschaftlicher, politischer, militärischer Ebene. Da wurde ziemlich schnell wieder mit angefangen mit diesen Vorbereitungen nach dem Fall der Mauer. Und das PKK-Verbot ist vielleicht so einer der ersten Anzeichen auch dafür, dass man wieder sagt, okay, wir betreiben offensive Außenpolitik, wir stellen uns ganz klar an unseren NATO-Partner im Mittleren Osten, die Türkei, und verfolgen in diesem Zuge eine demokratische Bewegung hier im Inland auch sehr repressiv. Wir verbieten sie im Endeffekt, wir versuchen ihren Aktivistinnen und Aktivisten den Mund zu verbieten, Demonstrationen zu verbieten, den Aufbau von eigenen Institutionen wie Verlagen und so zu verbieten. Ich denke, in dieser Tradition steht das PKK-Verbot. Das ist natürlich eine Mentalität dieses deutschen Staates, die viel, viel weiter zurückgeht, auch schon in die Gründungsjahre. Und ich denke, anknüpfend daran sind auch heute die Polizeigesetze und der Nationalismus zu bewerten. Also diese außenpolitische Rolle, diese offensive Rolle, die Deutschland einnehmen will, bedarf halt eines gewissen Diskurses auch hier im Inland, wo es irgendwie ja normal und selbstverständlich wirkt, dass Deutschland eben so eine dominante Rolle weltweit haben soll, dass man jetzt 42 Milliarden nächstes Jahr für Rüstung ausgibt und dann immer mehr, dass man Polizeigesetze verabschiedet, die der Polizei wahnsinnige Kompetenzen geben und damit im Endeffekt im Inland demokratischen Protest verunmöglicht, beziehungsweise den Leuten, die sich trotzdem für demokratische Rechte einsetzen, ob es jetzt PKK-Sympathisanten sind oder andere Menschen, denen das Gefühl, so ein mulmiges Gefühl die ganze Zeit mitgibt, einen Druck mitgibt. Und ich denke, das PKK-Verbot, aber auch die Polizeigesetze und generell dieser nationalistische Diskurs, der durch die AfD, aber bis in die SPD, CDU und auch in die Grünen hinein hier immer weiter normalisiert wird, der trägt dazu bei, zu dieser Stimmung, die es Demokratinnen und Demokraten in Deutschland immer schwerer machen soll, für ihre legitimen Forderungen einzutreten.
Wie kompliziert das Ganze ist, dann eine Diskussion zu führen über eine Relegalisierung der PKK, sozusagen auf einer Demonstration, eine offiziell illegale Terrororganisation, deren Symbole man nicht zeigen darf und über die man ja dann eben auch nicht im Sinne von freiheitlich wirklich sprechen darf, ist die eine Sache, auf die wir nochmal gucken können, wenn es um die Demonstration, den Ablauf geht morgen. Ein anderes, was eben schon anklang, ein Aspekt, der eine große Rolle spielt, glaube ich, in der Fragestellung, wie frei die deutsche Politik ist, darüber zu entscheiden, wie sie mit der PKK umgeht, ist ja das Verhältnis, das entstanden ist durch die sogenannte Flüchtlingskrise, die ja noch eher eine Krise der Humanität ist, nämlich mit dem Bündnis zwischen EU und der Türkei, also sprich mit dem Herrscher der Türkei, wenn man es mal so nimmt, autokratisch, wie das Land ja inzwischen wieder ausgerichtet ist. Wie kann man denn unter den Aspekten aus dieser Falle raus, dass ja Erdogan sehr klar sagt, dass Deutschland hier überhaupt sozusagen Terroristen eine Heimat bietet, die hier frei leben können und die ja eigentlich wenigstens ausgeliefert gehörten an ihn?
Ja, also ich denke, dass unabhängig sozusagen von einer vielleicht moralischen Verurteilung dieses PKK-Verbots, dass man einfach sagt, ja, damit wird eine demokratische Bewegung unterdrückt, kann man auch eigentlich sagen, dass dieses PKK-Verbot und die aktuelle Mittelostpolitik der deutschen Regierung auch politisch gesehen unglaublich große strategische Fehler eigentlich beinhaltet. Also in Verhältnissen wie heute, wie sie im Mittleren Osten vorherrschen, dieser instabilen Region, auf ein Land und ein Regime wie die Türkei und dieses AKP-Regime zu setzen, ist, denke ich, auch irgendwo ein strategischer Fehler, weil man damit im Endeffekt gerade auf die Kraft setzt, die ja in den letzten Jahren, spätestens seit Beginn des arabischen Frühlings 2011, massiv dafür gesorgt hat, dass die Proteste total kriegerisch wurden, dass also in Syrien anstatt der syrischen zivilen Opposition, die ganz legitime Forderung gestellt hat, hat die Türkei islamistische Kräfte bewaffnet, ausgebildet und ins Land gebracht, um die Opposition zu bewaffnen und das Regime zu stürzen. Damit hat die Türkei im Endeffekt, und das tut sie bis heute, dafür gesorgt, dass Millionen von Menschen in die Flucht getrieben wurden, die unter anderem nach Europa gekommen sind. Das heißt, die deutsche Regierung setzt auch mit ihrem Flüchtlingsdeal im Endeffekt darauf, mit die Hilfe von einem Regime, von dem türkischen Regime einzufordern, was das Problem selber massiv mit verursacht hat. Und eine Alternative wäre dazu natürlich, die Kräfte im Mittleren Osten zu stärken, die Fluchtursachen verhindern. Also die einfach Bedingungen schaffen, dass man gar nicht erst fliehen muss. Und die Demokratische Föderation Nordsyrien zum Beispiel ist so ein Akteur, der auch in Afrin, in dem Kanton, der jetzt seit März von der türkischen Armee und Islamisten besetzt ist, ja Hunderttausende von Menschen aus ganz Syrien aufgenommen hatte. In der Demokratischen Föderation Nordsyrien, in den anderen Gebieten, leben heute immer noch Hunderttausende von Menschen aus allen Teilen Syriens, die eben nicht nach Europa fliehen wollten, weil sie in ihrer Heimat bleiben wollten. Und diesen Akteur wird von der deutschen Bundesregierung sowohl die diplomatische Anerkennung verkannt, es werden Hilfsgelder nicht ausgezahlt an Organisationen, die in der Demokratischen Föderation Syrien arbeiten wollen, und es werden auch keine offiziellen Gespräche geführt mit politischen Repräsentanten dieser Region. Das heißt, man versucht, den einzigen stabilen Anker sozusagen in dieser Region zu schwächen und mithilfe des NATO-Partners auch noch militärisch zu bekämpfen. Und das ist natürlich einfach, also moralisch verwerflich, aber politisch, strategisch auch einfach völlig falsch.
Insofern ist das Motto, der Wunsch nach Freiheit lässt sich nicht verbieten, der Demonstration morgen eins, das in jedem Falle sozusagen sehr international aufgehängt sein dürfte, was sich also auf die Situation der PKK in Deutschland und der Aktivistinnen, Aktivisten und Sympathisanten bezieht, aber eben auch die Region des Mittleren Ostens, wie du sie gerade beschrieben hast, mitmeint. Ich hatte es gerade vor dem letzten Aspekt angedeutet. Kompliziert scheint es mir, ne, wenn man eigentlich sozusagen das Unaussprechliche thematisieren muss und das Unzeigbare. Was gilt denn das für die Demonstration morgen? Wie sieht sowas dann aus, so ein öffentlicher Auftritt? Und wer gehört denn eigentlich zu dem Bündnis, für das du ja sprichst?
Ja, also ich weiß gar nicht, ob es so kompliziert ist. Natürlich würde ich dir einerseits zustimmen. Andererseits sehen wir auch, dass seit mehreren Jahren, spätestens seit dem Widerstand von Kobane, sozusagen die Legitimität des PKK-Verbots in der deutschen Gesellschaft bröckelt. Es sind immer mehr Menschen, die dazu bereit sind, sich mit der Rolle der PKK differenzierter auseinanderzusetzen und auch anzuerkennen, dass sie für demokratische Grundrechte kämpft. Deswegen glaube ich, ist es für viele Menschen gar nicht mehr so kompliziert zu sagen, ja, die PKK ist natürlich keine Terrororganisation und sie gehört auch nicht verboten. Ich glaube, dementsprechend bunt wird auch morgen die Demo aufgestellt sein. Natürlich werden ganz viele Kurdinnen und Kurden daran teilnehmen. Aber es ist ja auch an der Unterstützerinnenliste zu sehen, dass davon Autoren über Rechtsanwälte aus Deutschland, über Mitglieder der Partei Die Linke bis eben auch zu anderen linken Gruppen, da Leute die Demo unterstützen, die auch vor Ort sein werden. Auch Akademikerinnen und Akademiker gehören dazu. Deswegen denke ich, dass es morgen eine bunte Demo sein wird. Es wird eine friedliche Demonstration sein, weil es den Menschen morgen darum gehen wird, zeigen, dass es sich lohnt, differenzierter mit der PKK auseinanderzusetzen und dass es sich vor allem auch lohnt, Zusammenhänge zu sehen zwischen der allgemeinen so antidemokratischen Innenpolitik und Außenpolitik der deutschen Bundesregierung und eben diesem konkreten Verbot, das vor 25 Jahren ausgesprochen wurde. Und dementsprechend denke ich, dass alle, die morgen zu dieser Demo kommen, daran interessiert sind, da eine friedliche und eine bunte und eine starke Demo, die Zusammenhänge halt schafft zwischen den verschiedenen Themen, auf die Straße zu bringen. Und wir hoffen auch, dass die Polizei sich dementsprechend verantwortungsvoll verhält und nicht irgendwie sich dazu verleiten lässt, das Ganze doch durch Provokation so ein anderes Bild zu rücken, dass man dann danach wieder nur über Gewalt berichten kann. Daran haben wir auf jeden Fall kein Interesse. Und deswegen bin ich eigentlich ganz positiv und freue mich auf die Demo morgen.
Dann vielleicht als letzten Aspekt neben der Frage, wo genau, für diejenigen, die jetzt nicht in Berlin zuhören, denen zum Beispiel Alexanderplatz, Neptunbrunnen ganz klare Ansage ist, also im Zentrum der Stadt gewissermaßen. Und vielleicht eben die Frage nach dem, wer ist das Wir, ne? Wie sieht euer Bündnis aus?
Genau, also genau, es geht morgen um 12 Uhr los, praktisch, wie du gesagt hast, im Zentrum der Stadt am Alexanderplatz in der Nähe vom Neptunbrunnen, in der Nähe des Roten Rathauses. Auf Webseite der Demo, also wunschnachfreiheit.wordpress.com, ist auch nochmal die Route und der Anfangsplatz aufgezeichnet. Und zu den Unterzeichnenden des, also Erstunterzeichnenden des Aufrufs gehört unter anderem eben Gisela Pentecker vom IPPNW, da gehört die Interventionistische Linke dazu, es gehört Murat Çakış, Publizist und Autor dazu, es gehören feministische Kampagnen dazu, Es gehört Peter Ott dazu, der ist Filmemacher, Kerem Schamberger, den wahrscheinlich viele auch kennen, Kommunikationswissenschaftler und Aktivist aus München. Die Rote Hilfe gehört dazu. Es gehören Ola Jelpke zum Beispiel oder Gökay Akbulut aus der Bundestagsfraktion der Linken dazu. Die linke SDS Düsseldorf, also ganz buntes Spektrum praktisch. Und all diese Gruppen rufen eben dazu auf, sich morgen an der Demonstration zu beteiligen.